Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich freue mich richtig, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du gesund und munter bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir ziehen diesen Wohnzimmertisch bei mir in meiner Wohnung immer weiter auseinander. Denn auch wir gehen immer weiter auseinander. Und ich möchte dich was fragen. Ich möchte dich jetzt vor unserem Millionenpublikum etwas fragen. Möchtest du mein fester Haushalt sein, mit dem man sich regelmäßig treffen darf, wenn die Lockdown-Bestimmung weiter hoch und die Restriktionen und der Kontakt weiter runtergefahren wird?
Stehen deswegen Blumen auf dem Tisch?
Ja, genau.
Soll das ein Antrag sein?
Ich möchte dich fragen, ob du mein fester, erster Ausweichhaushalt sein möchtest. Sonst können wir diesen Podcast irgendwann nicht mehr machen.
Was sind das für Blumen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die habe ich selbst geschenkt bekommen, die habe ich weiter geschenkt.
Okay, bunte Blumen.
Ja.
Ja, ich will.
Ja, du willst. Das finde ich schön.
Du, ich bin heute zum ersten Mal seit gefühlt 5 Monaten nicht mit dem Fahrrad gekommen und habe 20 Minuten gebraucht, ja, um in deinem Nobelviertel hier einen Parkplatz zu finden.
Das
und
hast jetzt, du natürlich.
Jetzt stehe ich im Halteverbot. Ob das gut geht?
Man kann nicht alles haben. Das ist eine Lebensweisheit. Aber was ihr haben könnt...
Geht das gut oder geht das nicht gut?
Das geht gut, natürlich.
Ja?
Ja, auf Dauer auf jeden Fall.
Ich wollte mich... Ich bin, glaube ich, 5 Runden hier rumgefahren. Nach der 3. wollte ich mich da schon hinstellen, aber da war gerade die Polizei hinter mir. Und dann bin ich noch eine gefahren, dann war sie weg und jetzt stehe ich da. Und bin ein bisschen unruhig. Kann ich zwischendurch mal aufstehen und aus dem Fenster gucken, ob das Auto noch da ist?
Ich will kein Zuhause, ich will zu dir. Oh, ich drehe hier schon seit Stunden. Hast du dich so gefühlt? Herbert Grönemeyer,
ja, so ein bisschen. Die älteren Herbert Hörer. Grönemeyer höre ich auch immer beim Autofahren.
Ja, genauso wie ich. Und abwechselnd natürlich Phil Collins und Tina Turner.
Ich höre natürlich nur unsere Spotify-Playlist.
Anstoß, die
da
müsst
packen
ihr
heute wieder Songs drauf.
In jedem Fall abonnieren mit möglicherweise auch unserem Gast. Wir haben einen Gast, auf den wir sehr stolz sind. Wir kümmern uns natürlich auch um die Nations League und natürlich auch um die Frage, die wir euch bei Instagram und natürlich auch auf unserem Twitter-Kanal gestellt haben. Wie ist es eigentlich, machen Länderspielen in diesen Zeiten, in Zeiten, in denen die Restriktionen wieder hochgefahren werden, in Corona-Zeiten, in Zeiten, in denen es in nahezu jeder großen Stadt Inzidenzzahlen gibt, die möglicherweise sogar das Weihnachtsfest wackeln lassen, machen Länderspiele, macht die Nations League, macht dieser Wettbewerb in diesen Zeiten Sinn? Dazu habt ihr uns schöne Antworten, ehrliche Antworten geschickt. Die werden wir später natürlich auch noch ausgraben. Aber eben, wir haben natürlich auch einen Gast. Wollen wir ihn rauslassen?
Ja, ich glaube, die Überraschung ist nicht mehr ganz so groß. Wir haben ja gestern auf unserem Twitter-Account so ein Bild von ihm leicht verfremdet und haben gefragt, wer wird wohl unser Gast sein? Und der Erste, der geschrieben hat, hat sofort einen Volltreffer gelandet. Und deswegen muss ich auch seinen Namen erwähnen und habe gesagt, er darf jemanden grüßen. Wir haben ihm versprochen, dass er jemanden grüßen darf. Die Rede ist von Mike Weber, der bei Twitter Werder 1995 heißt. Und er hat auf Ole Werner, also nicht auf Ole Werder Bremen, sondern auf Ole Werner Holstein Kiel getippt. Der Trainer von Holstein Kiel ruft hier gleich bei uns an. Das hat es auch noch nicht gegeben. Deswegen frage ich dich mal, müssen wir den Regler eigentlich hochziehen? Oder hören wir auch so, wenn er anruft?
Nee, ich sehe das ja auf meinem Telefon. Also der ruft dann gleich hier auf meinem Telefon an.
Der ruft dich an. Und ich rufe ganz kurz nochmal die Grußbotschaft von Mike Weber auf. Okay, dann grüße ich meine Familie, meine Freunde, alle Werder-Fans und alle, die mich noch kennen. Liebe Grüße, euer Mike. So, Mike, vielen Dank. Hör uns weiter zu und hör auch bitte dann noch zu, wenn Ole Werner gleich anruft. Warum rufen wir den eigentlich nicht an? Der ruft uns an. Warum ist das so?
Ja, das haben wir so organisiert. Und zwar ist es so, dass Holstein Kiel jetzt ja wieder trainieren darf, muss, will, soll. Es gibt ja eine Gemeinsamkeit zwischen Ole Werner und dir. Ihr beide seid am Wochenende bei Holstein Kiel gegen den 1. FC Heidenheim. Allerdings
stimmt,
er als Trainer, du als Reporter.
Ja.
Und genau, man befindet sich in Kiel aktuell zwischen 2 Trainingseinheiten und da weiß man natürlich nicht ganz genau, wann die zu Ende sein werden. Wir haben jetzt und so vereinbart.
Hat er sein Handy nicht auf dem Trainingsplatz?
Kurz, ja, genau, das wäre eigentlich auch
kann ganz schön. Kann er mal kurz unterbrechen, der hat doch einen Co-Trainer. Fabian Boll kann auch doch mal. Boller, mach mal weiter, ich habe hier einen wichtigen Termin.
Ich jetzt
dauert ja nicht länger als 15 Minuten.
Mein Gott, was kann denn diese Eckballübung jetzt so wichtig sein? Ich habe jetzt hier einen Termin, ich muss zu Anstoß. Und so wird es dann gleich sein. Irgendwann wird dieses Telefon klingeln. Wir haben hier möglicherweise ein paar Fragen vorbereitet. Wir bedanken uns natürlich.
Ich nicht.
Du nicht, ich schon. Wir bedanken uns dafür. Wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wer wir sind, dass Mike am Mike war. Wir freuen uns, dass auf jeden Fall Ole Werner am Mike sein wird und am Mike sind jetzt schon mein geschätzter Kollege Michael Augustin mir gegenüber sitzend. Ich bin Fabian Wittke und wir sind 2 Fußballreporter, teilweise für die Nationalmannschaft. Da gucke ich jetzt dich an.
Du ja, ich bin offiziell in Sevilla.
Du wärst eigentlich in Sevilla gewesen.
Ich übertrage
gewesen.
Das Spiel heute fürs ARD Radio, aber nicht aus Sevilla, sondern aus Hamburg. Das hängt damit zusammen, dass in Sevilla Ausnahmezustand herrscht. Mehr als 400 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der Ausnahmezustand in Sevilla sieht so aus, dass es zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr in der Früh eine Ausgangssperre gibt. Ansonsten interessant, haben die Cafés und die Gastronomie geöffnet und im Alltag draußen, also in freier Wildbahn, müssen die Menschen in Sevilla Masken tragen. Und ansonsten, was muss man noch aus Sevilla wissen? Sevilla ist unwahrscheinlich toll. Ich war da mal 2011, übrigens als sich Hannover 96 zum ersten Mal für die Europa League qualifiziert hat, hat sich gegen den FC Sevilla durchgesetzt im Stadion Ramonches San Pizjuan. Ein wunderbares Stadion mit einer ganz tollen Atmosphäre und genau da spielt die Nationalmannschaft heute nicht. Die spielt im Estadio Olimpico, im Olympiastadion. Jetzt fragen sich einige, wie kann es denn sein, dass Sevilla ein Olympiastadion hat? Sevilla hat sich mal 2004 für die Olympischen Spiele beworben und bevor es den Zuschlag nicht bekam, hat Sevilla schon ein Stadion sich hingezimmert. Da steht er schon seit 1999 und das wird genutzt, um beispielsweise Konzerte auszutragen. Hier und da hatte auch schon mal ein Davis-Cup-Finale im Tennis stattgefunden. Die Nationalmannschaft spielt da ab und zu und das Stadion in Sevilla soll mehr und mehr so zum Nationalstadion, zum Stadion für La Furia Roja, für die spanische Nationalmannschaft ausgebaut und aufgebaut werden. Jetzt habe ich sehr viel über Sevilla geredet. Ich wusste gar nicht mehr, wo wollte ich eigentlich jetzt genau hin? Genau.
Übrigens,
Sevilla ist schön und schön warm. Da soll es heute bis zu 25 Grad warm werden. Das wollte ich noch loswerden. Also der Wetterbericht für Sevilla hier auch exklusiv für euch, für unsere Anstoßhörer und Hörerinnen. Ich bin fertig.
Da muss man natürlich sagen, eigentlich grau und diesig und 11 Grad in Hamburg sind natürlich auch ein bisschen schöner. Haben denn eigentlich damals die Simpsons Werbung gemacht für diese Olympia-Bewerbung? War das irgendwie, lass mich Olympia, denn Sevilla?
Die waren das, ja.
Die waren das, ne?
Genau,
ja.
Das ist die Olympia-Werbung, die dann nicht zum erhofften Erfolg geführt hat in Sevilla.
Wollen wir als Einleitung möglicherweise, um auf die Nations League zu kommen, du hast sie ja gerade eben schon angerissen, mal diese kleine Umfrage, die wir bei Instagram losgetreten haben, mit einbinden oder
sehr
mit
gerne,
aufgreifen?
Lieber Fabian.
Wir haben euch gefragt über unseren Instagram-Channel und zwar ist das natürlich Anstoß-Podcast. Was denkt ihr über die Länderspielpause? In Klammern natürlich dann auch, was denkt ihr über die Nations League? Ist das totaler Quatsch? Oder ist das völlig okay? Es haben wirklich sehr, sehr viele mitgemacht bei dieser Umfrage und insgesamt haben 89% für das ist doch totaler Quatsch gestimmt und 11% haben gesagt, das ist völlig okay.
Ich bin bei den 89%.
Ja.
Soll ich dir sagen, warum?
Ja, sag mal.
Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen.
Gerne.
Ich war ja auch am Wochenende in Leipzig, als Deutschland gegen die Ukraine gespielt hat, 4 Stunden vorher. War noch nicht klar, ob gespielt werden kann oder nicht. Und ich möchte so ein bisschen die Absurdität anhand der ukrainischen Mannschaft nachzeichnen. Die Ukraine befindet sich heute den 9. Tag in Folge zusammen, wie auch die Spieler aller anderen Nationalmannschaften, weil ja am Anfang der vergangenen Woche sich die Nationalmannschaften für die 3 anstehenden Länderspiele getroffen haben. Die Ukraine hat am Mittwoch in Polen gespielt, ist dann weiter nach Leipzig, wo sie am Sonnabend gegen Deutschland gespielt hat. Und am Freitag gab es bei den üblichen Corona-Tests 4 positive Fälle. 4 Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, 4 ukrainische Spieler und ein Teammanager. Danach große Hektik im ukrainischen Team, beim DFB, bei der UEFA. Eine zweite Testreihe, also eine zweite Reihe mit Corona-Schnelltests hat stattgefunden. Und vorher hat eine Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes Leipzig stattgefunden. Und die sah dann so aus, dass das Gesundheitsamt Leipzig die ukrainische Delegation befragt hat, haben die Infizierten einen längeren, engeren Kontakt in den vergangenen Tagen mit den nicht infizierten Spielern, also mit dem Rest der Mannschaft gehabt? Die Antwort hieß nein und damit war dann auch die Kontaktverfolgung abgeschlossen. Dann lag der Ball beim DFB oder bei der UEFA vielmehr. Und nachdem die zweite Testreihe negativ war, hat die UEFA gesagt, ja, wir spielen. Jetzt ist die Ukraine aber weitergeflogen und befindet sich aktuell in Luzern, wo ein Nations League-Spiel gegen die Schweiz ausgetragen werden soll. Und oh Wunder, gestern wieder nochmal 3 positive Fälle im ukrainischen Team, darunter 2 Spieler, die auch am Samstag in Leipzig auf dem Rasen gestanden haben, als die Ukraine gegen Deutschland gespielt hat. Und das finde ich dann schon ein bisschen absurd. Man muss ja wissen, die Inkubationszeit, ich bin jetzt kein Virologe, aber ja ein gut ausgebildeter Hobby-Virologe, beträgt zwischen 3 und 5 Tagen, vielleicht auch 7 Tagen. Und ich glaube, dass die UEFA da schon sehr stark daran interessiert ist, die Wettbewerbe durchzudrücken. Also nicht nur die Wettbewerbe oder den Wettbewerb, über den wir gerade reden, die Nations League, sondern auch die Wettbewerbe im Vereinsfußball. Da reden wir über die Champions League und die Europa League.
Ich glaube, ist ganz schön, da gibt es doch dieses schöne Zitat von der UEFA. die durch einen Sprecher so sinngemäß gesagt haben, solange wir 12 Feldspieler und einen Torwart haben, solange möchten wir, dass die Spiele auch tatsächlich ausgetragen werden. Und was ich wiederum sehr, sehr schwach finde, ist die Reaktion. Ich glaube, die ist sogar direkt von heute. Also heute ist ja Dienstag, heute ist Länderspieltag. Und zwar hat da der DFB verlauten lassen, für den Verband seien die geschlossenen Verträge mit der UEFA bindend, sofern die behördlichen Verfassungsgrundlagen das erlauben. Hallo?
Es ist das Gesundheitsamt Leipzig hat den Daumen gehoben, hat die Apfel auf
den Tisch. Ja, aber wir unterhalten uns doch immer über diese Empathie. Wir unterhalten uns über diese Entfremdung. Ja. Wir unterhalten uns darüber, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht mehr nah an der Basis, an den Fans dran ist. Wir unterhalten uns über den Fanclub Deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir unterhalten uns über ein künstliches, errichtetes Gebilde, das sich Nationalmannschaft nennt, das aber überhaupt nicht aus den Interessen der eigentlichen Zielgruppe herausgewachsen ist. Und dann kommt so eine Antwort. Ich meine, ich erwarte doch so ein bisschen Feingefühl, dass mal ein Oliver Bierhoff, dass mal ein Nationalspieler, dass mal ein Jogi Löw mal sagen darf, ja, ich kann die Leute verstehen, auch für mich ist es fremd und auch ich tue mich schwer damit und auch ich finde es irgendwie nicht richtig, aber so nach dem Motto, ich stecke in diesem Vertragskorsett mit drin und wenn ich könnte, dann würde ich es lieber sein lassen, aber an dessen statt, kommt da so ein Satz bei raus. Für den Verband sind die geschlossenen Verträge mit der UEFA bindend, sofern die behördlichen Verfassungsgrundlagen das erlauben. Ich bitte dich.
Also klar ist ja, wirtschaftliche Interessen, und da reden wir über Geld, 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 stehen im Vordergrund. Ich bin ganz und gar bei dir.
Ganz also, kurz noch, wo du gerade Geld sagst, ich möchte dir nur ganz kurz da reingrätschen. Auch das habe ich nochmal nachgelesen. Und zwar begründet das, und jetzt unterhalten wir uns über einen, wenn nicht sogar den reichsten Fußballverband der Welt, begründet das der DFB.
Den mitgliederstärksten Verband auf jeden Fall, mit knapp 7 Millionen Mitgliedern.
Das sowieso, aber auch eben einer der reichsten der Welt. Und die begründen es damit, und jetzt kommen sie für mich so ein bisschen durch die Hintertür mit so einer kleinen Tränendrüse, sie begründen es damit, dass alleine aus den Länderspieleinnahmen 12 Millionen Euro in die Amateur- und auch in die Nachwuchsarbeit fließen. Und ey komm, ich bitte dich, natürlich brauchst du das Geld, aber wenn ein Verband auch noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, oder hat Franz Beckenbauer das alles für die WM 2006 ausgegeben, aber dann hast du doch möglicherweise doch auch noch ein paar Reserven genau für solche Zeiten und musst doch jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt nach Sevilla reisen, wir müssen jetzt gegen Tschechien zu Hause spielen, weil sonst der Nachwuchs und die Amateure in Zukunft weniger Geld zur Verfügung haben. Ich bitte dich.
Also am Wochenende konnte man in Leipzig sehr gut beobachten, wie die Verantwortung von der einen Ecke in die nächste geschoben wurde. Das Gesundheitsamt Leipzig hat grünes Licht gegeben. Der DFB als Veranstalter hätte das letzte Wort gehabt, aber der DFB hat gesagt, das ist ein UEFA-Wettbewerb, und die UEFA hat letztlich gesagt, ja, es darf gespielt werden, solange 12 Feldspieler und ein Torwart zur Verfügung stehen. Die Ukraine hatte deutlich mehr als diese 12. Sie hatte 17 Feldspieler und 4 Torhüter. Aber daran sieht man auch schon, 12 plus 1, da geht es ja gar nicht mehr um einen Wettbewerb auf Augenhöhe. Es geht darum, die Wettbewerber irgendwie durchzudrücken. Ja. Natürlich, durchzudrücken. Und alle Verbände und auch die Spieler, du hast es gerade schon angesprochen, folgen dem wie die Lemminge. Und am Ende kommt kollektiver, fataler Unsinn heraus. Ich vermisse jemanden, der sich auf die Hinterbeine stellt. Und da möchte ich die Handballer loben oder den Handballer. Patrick Winzek vom THW Kiel hat sich jetzt hingestellt und hat kritische Worte geäußert gegen die Handball-WM, die im Januar in Ägypten mit 32 Mannschaften ausgetragen werden soll, im Januar 2021, in einer riesengroßen Blase, in einer keimfreien Zone. Und er hat gesagt, das macht keinen Sinn, das findet er doof. Und so etwas vermisse ich im Fußball. Da gibt es keinen, der diese Haltung hat. Es braucht einen Verband oder es braucht einen prominenten Fußballer, der vorangeht und sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Schluss jetzt, Boykott, ich mache da nicht mehr mit. Ich habe Angst um meine Gesundheit, um die Gesundheit meiner Freunde, um die Gesundheit meiner Familie, um die Gesundheit meiner Kinder möglicherweise. Aber es gibt diesen noch nicht. Und ich glaube, die UEFA macht so lange weiter und versucht, ausgefallene Partien in diesen engen Terminkalender zu quetschen, bis die Politik die Ampeln auf Rot stellt, bis die Bundesregierung kommt oder meinetwegen die französische oder die italienische Regierung und sagt, stopp, Fußball wird jetzt verboten. Ich will ja auch, dass Fußball gespielt wird. Aber ich finde, man muss es auf ein Mindestmaß an Spielen beschränken. Da rede ich von der Bundesliga, von der zweiten Liga, von der dritten Liga. Aber die nationalen Wettbewerber müssen hinten anstehen. Ich glaube, ich habe das in einer der vergangenen Folgen auch schon mal gesagt. Es macht keinen Sinn, jetzt eine Champions League mit Gruppenphasen auszutragen. Es macht keinen Sinn, Gruppenspiele in der Europa League auszutragen. Es macht keinen Sinn, diese Freundschaftsspiele auszutragen. Ich verstehe es ja auch. Du hast es vor einer Woche erwähnt. Der DFB generiert so Einnahmen zwischen 8 und 10 Millionen Euro für ein Freundschaftsspiel wie zuletzt gegen Tschechien, weil es da natürlich Fernsehverpflichtungen gibt und Fernsehverträge, es gibt Sponsorenverträge, aber die moralische Frage steht auf einem ganz anderen Blatt und natürlich kann man auch mal sagen, solange die Testkapazitäten, die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden müssen, nicht beeinträchtigt werden, kann man das alles noch für gut heißen. Aber es geht ja auch so um moralische Themen. Ein Kollege, der mit mir in Leipzig war, hat erzählt, sein Sohn wurde jetzt 14 Tage in Quarantäne geschickt, weil er ist in der zweiten Klasse, der Sohn, also nicht mein Kollege, der ist schon raus aus der Schule, der Sohn ist in der zweiten Klasse und in der Parallelklasse, die Jahrgangsstufe besteht aus 70 Schülern, ist ein Kind Corona-positiv und die haben jetzt alle Kinder 14 Tage in Quarantäne geschickt. Normalerweise müsste man auch jetzt sagen, wir führen Schnelltests durch und machen uns ein Bild, welches Kind hat noch Corona und die, die halt positiv, negativ sind, die es positiv getroffen hat, aber die keinen positiven Corona-Test haben, die dürfen weiter zur Schule gehen. So müsste man oder so könnte man es doch machen mit ausreichend Schnelltests. Aber so wird es gerade nicht gemacht. Und deswegen hat der Fußball, auch wenn er sich am Rande der Regularien bewegt, ein schon Glaubwürdigkeitsproblem.
Imageproblem, natürlich.
Ein Imageproblem. Absolut. Und er ist in der Position, sich erklären zu müssen.
Ja, das merkst du ja vor allen Dingen auch schon durch die Quoten. Ich meine, das war natürlich jetzt der große Aufschrei. Da hat die deutsche Fußballnationalmannschaft natürlich auch Hohn und Spott für bekommen, dass sie während des Testspiels gegen die Tschechen ein Problem mit Horst Lichter hatte und Baris Ferraris, weil der die besseren Quoten hatte. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute da draußen nicht nur lieber Horst Lichter und Baris Ferraris schauen, sondern ich kann mir vorstellen, bei so wenig Feingefühl und Empathie, da schauen die sogar lieber einem Kaktus beim Wachsen zu. Denn ich finde, aktuell ist es eben genau die Frage, wo ist das, was ich eingangs gesagt habe, wo ist das Feingefühl, wo ist das Gespür für die Situation? Und es gibt noch, ich meine, was ist Fußball? Was ist Sport? Sport und Fußball ist natürlich auch ein Stück weit Kulturgut. Und da sind wir natürlich auch bei ganz vielen Kulturschaffenden da draußen.
Berufsfußball ist ein, wie der Name schon sagt, die Menschen verdienen ihr Geld damit. Also wir gehen ja auch unserer Arbeit nach.
Aber es ist doch Kultur. Und andere Menschen, die zum Beispiel auf der Bühne stehen, Witze erzählen, die Kabarett machen, die verdienen auch ihr Geld damit. Und das darf man natürlich dann, natürlich nicht auf eine Stufe stellen.
Jeder versucht natürlich, so viel oder seinen Alltag so gut es geht aufrechtzuerhalten. Das macht jede Berufsgruppe, das macht der Fußball vielleicht mit etwas mehr finanziellen Möglichkeiten im Hintergrund ein bisschen erfolgreicher. Wo sonst können so viele Corona-Tests durchgeführt werden? Du hast gerade die Meldung des DFB vorgelesen. Ich habe jetzt auch noch gelesen, dass in der Bundesliga etwa 3.000 bis 3.600 Tests pro Woche und 2500 Tests in der dritten Liga und in der Frauenfußball-Bundesliga pro Woche durchgeführt werden. Das ist eine Menge. Das kann natürlich jetzt nicht jedes mittelständische Unternehmen leisten. Also es ist schon eine Ausnahmesituation. Da, wo das meiste Geld vielleicht auch für solche Testungen vorhanden ist, da werden diese Tests halt auch durchgeführt. Die Lufthansa hat auch sehr viele Tests gekauft, um den Flugbetrieb wieder so ein bisschen aufrechtzuerhalten.
Weißt du, was ich aber auch glaube? Und da möchte ich jetzt so ein bisschen Wasser in diesen Wein der ganzen Melange gießen. Und zwar ist es so, dass ich glaube, in diese Haltung, dass die Länderspiele zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht richtig sind, ist es auch ein bisschen so, dass niemand etwas mit der Nations League anfangen kann. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel die Fußball-Bundesliga hätten, und man muss natürlich auch eines sagen, ihr kennt es möglicherweise auch aus der Tagesschau, es gibt diese große Deutschlandkarte und diese große Deutschlandkarte ist Corona-rot eingefärbt. Das heißt, wir haben auch in Deutschland Risikogebiete, wir haben auch in Deutschland Bezirke, Städte, Bereiche, in denen die Inzidenzzahl über dem kritischen Wert ist. Und auch da reisen die Fußballmannschaften hin und auch da reisen sie meistens sogar am Tag vorher an. Und auch da gibt es natürlich bedingt durch das Reisen und durch den Austausch und durch das Draußensein und das Blasen verlassen immer mal wieder die Möglichkeit, sich anzustecken. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass man jetzt zum Beispiel in Sevilla oder dann in Leipzig oder in sonst wo angesteckt wird. Ich habe sogar da auch einen Kommentar zu eine Reaktion des DFB, eines DFB-Arztes gelesen, der gesagt hat, zum Beispiel die Ansteckungsgefahr auf dem Fußballfeld.
Tim Meyer, der Arzt der Nationalmannschaft.
Genau, ist gar nicht so groß so, ne?
Das Statement hat ja der DFB am Samstag, nachdem klar war, dass gespielt werden würde, auch veröffentlicht.
Genau. Weißt du, was ich sagen will? Ich glaube, die Leute sagen natürlich auch da draußen jetzt, ey, ganz im Ernst, leck mich am Arsch. Das ist diese Nations League, wo ich auch nochmal wieder meine Praxis
Lachshosen austragen kann, damit die Leute sehen, dass ich hier auch noch ein guter Experte bin, der ich übrigens wirklich bin, und das meine nicht nur ich, sondern auch die Leute, die mich hier nachmachen, sondern ich glaube natürlich, dass wenn du jetzt hier einen Champions-League-Kracher hättest, dann würden die Leute auch nochmal wiederum anders denken, und da haben wir trotzdem rein geografisch dieselben Voraussetzungen oder die gleichen zumindest.
Die Champions League ist ja auch ein UEFA-Wettbewerb, und es wird auch seitens der UEFA alles dafür getan, dass dieser Wettbewerb weiter durchgeführt werden
kann. Ich glaube, aber also
die Vereinsfußballer reisen ja quer durch Europa, genauso wie es die Nationalspieler tun.
Genau, aber ich wollte nur sagen, ja? dass die Leute da draußen nicht so eine große Empörung gegenüber der Champions League haben, weil die als solche interessanter ist als die Nations League, obwohl wir natürlich von der Sache her dieselben Geschichten haben.
Ja, weil auch viele Bayern München, Borussia München-Gladbach Fans, Borussia Dortmund-Fans damit ihre Mannschaft mitfiebern. RB Leipzig-Fans gibt's nicht. Ich habe jetzt ja auch den Beweis angetreten in Leipzig. In Leipzig sind viele Straßenlaternen, wie hier auch in Hamburg und wie in anderen Großstädten, beklebt mit Aufklebern. Und ich habe nicht einen RB Leipzig-Aufkleber gesehen in Leipzig. Ich war jetzt von Freitag bis einschließlich Sonntag da. Also es gibt quasi keine RB Leipzig-Fans. Deswegen muss ich diesen Verein, dieses Konstrukt aus der Aufzählung rausnehmen. Aber ich möchte abschließend noch einen Satz dazu sagen, der DFB verweist ja auch zu Recht darauf, dass das Hygienekonzept funktioniert. Es gibt ja keinen positiven Nationalspieler, zumindest niemanden, der sich im Rahmen eines Länderspiels angesteckt hat. Ja, es gab Ilkay Gündoğan, es gibt
Niklas Süle,
ja, aber der hat sich bei Bayern München angesteckt und hatte einen, wurde ja falsch positiv getestet, ja. Serge Gnabry ebenso, Kai Havertz hat sich auf einer Reise oder wie auch immer als Profi des FC Chelsea in London mit dem Coronavirus infiziert. Also ich bin ganz bei dir, aber ich kann ein klein bisschen auch verstehen, dass der DFB sich da jetzt, jetzt muss ich gucken, wie viel aus dem Satz rauskommt, dass der DFB auf seine sauberen Zahlen verweist. Mhm. Andererseits, ich habe es eben gesagt, erwarte ich aus dem Bereich des Fußballs einen Patrick Winzig, jemanden, der sich hinstellt und sagt, hey, ich als normal denkender Mensch, mit Empathie, mit Sorgen, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, ich kann das nicht mal mit meinem Gewissen vereinbaren. Schluss jetzt, ich steig aus. Sowas sehe ich da nicht.
Als Journalist und Moderator stellt man ja hin und wieder nicht nur die Fragen, die einen selbst interessieren, sondern die Fragen, bei denen man glaubt, die könnten möglicherweise auch die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Die Frage, hoffe ich, ist jetzt vielleicht auch da draußen gerade in dem einen oder anderen Kopf. Wie ist es denn bei dir? Gehst du heute Abend in dieses Spiel, wenn du da dann loslegst als Reporter und denkst so, nervt alles? Oder kannst du dich dann davon freimachen, von dieser persönlichen Haltung und trotzdem die Begeisterung für diesen Wettbewerb und dieses Spiel entfachen?
Also, ich übertrage das Spiel in einem Studio, in einem Radiostudio vor einem großen Fernseher. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsumgebung und Arbeitsatmosphäre als in einem Fußballstadion. Ich finde das total richtig, dass wir nicht nach Sevilla geschickt worden sind. Nur sehr wenige deutsche Journalisten haben die Reise mit der Nationalmannschaft nach Sevilla gemacht. Ich hätte darauf verzichtet, wenn man es mir freigestellt hätte, weil ich auch mich schützen will, meine Familie und meine Freunde schützen will. Aber natürlich baue ich da keine Spannung auf, die vergleichbar ist mit einer Realsituation, ein Fußballspiel aus einem echten Fußballstadion zu übertragen. Am Samstag in Leipzig war es allerdings auch so, nach dem ganzen Hickhack und nachdem wir um 16 Uhr immer noch nicht wussten, müssen wir jetzt eigentlich gleich oder zwei Stunden später ins Stadion fahren, um 16.30 Uhr, hatten wir davon erfahren, dass die Partie, die um 20.45 Uhr begonnen hat, auch tatsächlich ausgetragen werden darf. Auch da bin ich natürlich nicht mit absoluter Euphorie und Vorfreude hingefahren. Es gab, muss ich ganz ehrlich sagen, viele, viele Spiele in der Vergangenheit, auf die ich mich viel mehr gefreut habe. Auch die Situation im Hotel war total skurril. Ich habe in einem großen Hotel am Augustusplatz gewohnt, da wo die Querdenker vor mittlerweile anderthalb Wochen auch zugegen gewesen sind. Und in diesem Hotel begrüßte mich der Mann an der Rezeption: Herr Augustin, darf ich Sie mal was fragen? Wie kommt es denn,
dass der Anstoß-Podcast jede Woche so gut ist,
dass Sie aus Hamburg kommen, um ein Fußballspiel in Leipzig zu übertragen? Die Frage war berechtigt. Die Frage war einfach berechtigt. Ich weiß nicht, ob ich eine schlüssige Antwort darauf hatte, weil es mein Beruf ist, weil es mein Job ist, weil ich mein Geld damit verdiene. Das Hotel war fast menschenleer. Meine Kollegen und ich waren da. Morgens beim Frühstück hat man maximal fünf, sechs andere Menschen noch getroffen. Ich fühlte mich so ein bisschen wie Tom Hanks in Castaway, nur nicht auf einer einsamen Insel, sondern in einem einsamen Hotel. Das war eine sehr skurrile Reise. Jetzt blinkt es, ruft er an. Dein Telefon klingelt.
Ja, ich habe hier schon aber eine Meldung von Holstein Kiel bekommen. Und zwar, hey Fabian, ich würde mich gleich mit Ole Werner bei dir melden, sollen wir einfach deine Handynummer anrufen? Das würde ich sagen, das sollen sie mal machen, oder?
Dann antworte doch mal kurz und sag, ja, bitte,
wir
mach
das. Wir freuen uns sehr gerne auf dieser Nummer angerufen
zu werden. Punkt. Herzlich, ihr Fabian Wittke. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Draußen ist ja jetzt so wirklich Novemberatmosphäre. Es wird gar nicht mehr richtig hell in Hamburg. 11 Grad, Nieselregen, einer der Gründe, weshalb ich heute mein Fahrrad im Hinterhof habe stehen lassen und mit dem Auto hier zu dir gefahren bin, was ich bereue. Ich gehe auch gleich nochmal gucken, ob ein Auto noch da steht. Ich packe einen Song, der die Sonne schon im Titel hat, auf die Liste. Und zwar Follow the Sun von
Xavier Rudd.
Xavier Rudd.
Ah, toll.
Findest du gut?
Ja, finde ich super.
Findest du gut, genau.
Gibt es, glaube ich, auch von, oh, wie heißen die denn noch? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Ah, gibt es aber auch noch eine zweite Version von einer Frau gesungen. Aber Xavier Rudd ist ja ein Australier und das ist ein super Song. Ja.
Du hast hier übrigens auch wieder einen
Ingwer-Shot. Ja, wollen wir den mal kurz trinken? Wir können ja mal kurz jetzt hier nach 25 Minuten kurz eine Pause machen.
Ja. Der Ingwer-Shot, der hat es dir angetan. Du hast ja letzte Woche auch schon einen hingestellt. Du machst dir Sorgen um unsere Gesundheit. Du willst unsere Abwehrkräfte stärken, ne? Mhm. Die Abwehrkräfte von Joachim Löw, die sind ein bisschen geschwächt, weil Niklas Süle mit Knieproblemen in die Partie geht und weil Antonia Rüdiger nach seiner zweiten gelben Karte heute Abend in Spanien nicht mitspielen darf. Aber wir stärken jetzt mit diesem Ingwer-Shot unsere Abwehrkräfte. Und ich muss sagen, ich bin seitdem ich das zum letzten Mal getrunken habe, fast gar nicht krank gewesen.
Aber ich habe gehört, dass die Antwort von BioNTech und Pfizer Riedle Baku ist, weil der stärkt ja auch die Abwehrkräfte, oder?
Ja, aber der muss bei der U21 aushelfen.
Was?
Ich fand übrigens Philipp Max in beiden Länderspielen
echt gut, ne? Schade, dass er schon 27 ist. Ne?
Naja, aber gut, dass Joachim Löw den dann doch noch irgendwo entdeckt hat. Der könnte ja als Linksverteidiger die Problemposition, wäre jetzt ein bisschen hart, aber der hat da, glaube ich, mittlerweile ganz gute Chancen, sich da festzuspielen, weil die Konkurrenten ja wie Marcel Halstenberg entweder verletzt sind, Robin Gosens ist einer der Konkurrenten, aber auch Nico Schulz, der bei Borussia Dortmund ja selten zum Einsatz kommt. Also Philipp Max hat sich da in den Vordergrund gespielt.
Wo du gerade Philipp Max sagst, kann ich nochmal kurz einen Schlenker in Richtung Mario Götze machen. Und zwar hat unser Kollege Patrick Berger den ja besucht, beziehungsweise besucht ist auch ein großes Wort in der heutigen Zeit, hat auf jeden Fall ein Interview mit ihm gehabt und ich glaube, das haben sie über ein Video Call dann zustande kommen lassen. Und Mario Götze hat gesagt, auch wie er zum Beispiel seine Stoffwechselkrankheit überwunden hat, dass er unter anderem gemerkt hat nach der Geburt seines Sohnes, dass sich so viel verrückt in der Welt und natürlich auch in seiner eigenen Realität und in seinem eigenen Horizont, dass er gemerkt hat, dass es einfach so viele Dinge auf der Welt gibt, die noch wichtiger sind. Und das hat ihn unter anderem auch dazu bringen lassen, dass er aktuell wieder eine ganz andere Form zeigt und nicht nur fußballerisch, sondern eben auch körperlich und vor allen Dingen wahrscheinlich auch geistig.
Könnte aber auch an der Eredivisie liegen. Die niederländische Liga gehört ja nicht zu den Top-Ligen Europas. Vielleicht ist deswegen seine Form auch besser, weil die Gegner ein bisschen schwächer sind. Aber ich will hier keine schlechten Worte über Mario Götze.
Nee, Telefon! Das ist es nicht.
Achso, schade.
Oh, ohne Witz, kennst du das, kennt ihr möglicherweise da draußen auch, wenn ihr irgendwas mit eurem Telekommunikationsanbieter geregelt habt, dass die danach einen immer anrufen und nerven, wie das Gespräch war. Und ich habe extra in dieser Filiale in der, wie man früher gesagt hat, Innenstadt, die Älteren unter uns wissen, Innenstadt ist da, wo man bei Arco hin und wieder Boncha für die Verwandtschaft kaufen kann. Das hat nichts mit dem Onlinehandel zu tun. Und wenn man in eine Innenstadt fährt, das ist so ähnlich wie Eisenbahn, dann weiß man, in der Innenstadt gibt es hin und wieder so Kommunikationsgeschäfte. Und dann habe ich zu denen extra gesagt, ich werde diesen Vertrag hier nicht unterschreiben, wenn Sie mich danach wieder anrufen. Jetzt rufen die mich ja schon wieder an. Und zwar mitten in der Podcast-Aufzeichnung. Ist das denn zu glauben? Dabei warten wir auf Ole Werner.
Weißt du, was mich meine Tochter neulich gefragt hat? Meine dreijährige Tochter. Papa, was ist das? Und sie meinte, eine Telefonzelle. Bei uns in der Straße steht eine Telefonzelle.
Wirklich jetzt?
Ja. Habe ich gesagt, das ist eine Telefonzelle. Früher, wenn man kein Handy hatte, hat man sich da hingestellt und telefoniert. Da muss man Geld reinstecken und dann kann man telefonieren. Ich will mit ihr, wenn Corona vorbei ist, Telefonzellen zum Telefonieren nutzen. Momentan finde ich das ein bisschen schwierig. Wer weiß, wer da so sonst telefoniert, ob das alles so clean ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Es gibt ja so Telefonzellen, da muss man reingehen. Da hat man früher auch gerne mal, also die Dorfjugend hat ja gerne dann auch mal mit dem Feuerzeug alle Telefonbücher, die sich darin befanden, angesteckt. Und Silvester wurde die auch gerne in die Luft gesprengt durch große China-Böller. Also zumindest habe ich solche Erinnerungen an meine Jugend. Nicht, dass ich das gemacht hätte, aber bei uns im Dorf war immer eine Telefonzelle, und zwar die vor der Sporthalle, kaputt am 1. Januar. Und das ist eine Telefonzelle, so eine offene Telefonzelle, wo man gar nicht reingehen muss, wo so ein kleiner Unterstand ist. Im Prinzip so eine Cabrio-Telefonzelle. Steht bei uns in der Straße.
Glaubst du eigentlich, die Hörerinnen und Hörer da draußen merken, dass wir gerade Zeit überbrücken? Nee, ne?
Glaubst du, die Hörerinnen und Hörer wissen, was eine Telefonzelle ist?
Ja, ich glaube schon.
Sonst guck mal bei Google nach, Telefonzelle. Sowas gab es früher. Ja, wir können ja auch noch ein paar
übrigens,
andere...
Ja, doch, ganz kurz. Das möchte ich übrigens gleich auch noch mal ganz kurz Ole Werner fragen. Und zwar, was haben wir letzte Woche gesagt? Wir haben ja letzte Woche so ein kleines Bei in unserer preisgekrönten Rubrik. Der eine überrascht den anderen in dieser Rubrik, in der ja der eine den anderen überrascht. Sind wir ja unter anderem auch auf Youssoufa Moukoko eingegangen. Und der hatte ja nun gestern Geburtstag. An dieser Stelle das ganze Anstoßteam. Kommt mal alle rein.
Glückwunsch nachträglich. Kommt
mal alle rein. Wir wegen Moukoko. Kommt mal alle rein.
Und jetzt singen sie alle Happy Birthday to you.
Und so weiter, ne?
Happy Birthday.
Reicht schon.
Was schenkt man einem 16-Jährigen? Ich kenne wenige ihr Jungs in dem Alter. Und auch
hast du die Montagsausgabe des Kicker gesehen? Weißt du, wer da vorne groß drauf war und da stand drauf, endlich 16?
Jogi Löw.
Youssoufa Moukoko.
Ehrlich?
Ja,
mit 16 schon auf dem Titelblatt des Kicker. Ja. Boah, stark.
Und die ganzen Infos.
Das werden wir nie schaffen.
Waren natürlich alle schon veraltet, weil die wussten unsere Hörer aus unserem letzten vergangenen Podcast.
Aber was schenkt man einem 16-Jährigen? Eine Federtasche?
Der Fall. Oh, das Telefon klingelt.
Telefon.
Es ist Kiel, es ist Schleswig-Holstein. Geht wollen wir rangehen?
Ja, komm.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Fabian Wittke und es hört mit Michael Augustin.
Moin.
Grüß euch, hallo.
Ja, Ole, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Fabian hat ja vor Wochen schon gesagt, Holstein Kiel wird am Ende der Saison zwischen Platz 1 und 5 abschneiden. Warum hat er recht?
Naja, sagen wir direkt hier scharf rein.
wir nehmen die scharfe einfach Kurve.
Ja, wir versuchen einfach jetzt den guten Start mitzunehmen, die Leistung, die wir bisher gebracht haben, konstant zu halten und in dem einen oder anderen Thema noch zu verbessern. Und ich glaube, wenn man es eben schafft, konstant durch ein Jahr zu gehen, und das ist unser Anspruch oder unser Ansinnen, dann kann es dieses Jahr in einer sehr engen Liga auch für eine gute Platzierung reichen. Wir haben nur das in der Hand, was wir Woche für Woche an Arbeit investieren können. Und dann werden wir am Ende des Tages sehen, ob der Fabian dann recht behält.
Der jüngste Trainer im deutschen Profifußball, 32 Jahre jung. Kannst du das eigentlich noch hören oder bist du froh, wenn irgendwann ein Jüngerer kommt?
Ach, das ist mir sowas von egal tatsächlich. Also ob ich da jetzt einer der Jüngsten bin oder ob irgendwann ein Jüngerer kommt oder hat ja für mich in meiner Arbeit überhaupt keine Auswirkung. Und Stand heute ist das noch ein Fakt, das wird sich irgendwann auch ändern. Aber das ist jetzt für mich weder eine Belastung noch ist es etwas, was mich mit besonderem Stolz erfüllt. Das ist einfach so, wie es ist.
Wir freuen uns ja sehr, dass du dir schon wieder für uns Zeit genommen hast. Wobei stören wir dich gerade? Du bist zwischen zwei Trainingseinheiten, stimmt das?
Ja, das stimmt. Wobei die Nachmittagseinheit heute im Kraftraum stattfindet. Da bin ich dann nur überwachendes Organ sozusagen. Da habe ich nicht allzu viel selbst anzuleiten. Das übernehmen unsere Athletiktrainer André Filipovic und Tim Sörensen. Und wenn wir hier nachher durch sind, dann geht's an die Vorbereitung der Videoanalyse, die wir den Jungs morgen zeigen im Hinblick auf unseren Gegner Heidenheim.
Du bist ja seit 14 Monaten Cheftrainer bei Holstein Kiel. Wenn ich euch sehe oder deine Spieler vor allen Dingen auf dem Platz sehe, erkenne ich ein klares Bekenntnis zur Offensive. Also der Kiel-Stil ist offensiv ausgelegt. Was ist dir wichtig?
Ja, grundsätzlich stimmt das. Wir wollen offensiv spielen. Wir wollen selbst das Heft des Handelns in der Hand haben. Ich glaube einfach, dass das Gefühl als Spieler auf dem Platz zu haben und oder das Gefühl zu haben, auf dem Platz zu stehen und zu wissen, was man zu tun hat, dass einer weiß, was der andere zu tun hat, dass man selber die Mannschaft ist, die den Ton angibt. Das gibt dir einfach am Ende des Tages eben ein gutes Gefühl zum einen und zum anderen eben halt auch eine hohe Identifikation mit dem, was du da gerade machst. Und das ist mir schon wichtig. Es ist aber dieses Jahr auch so, und das sieht man, glaube ich, auch in unserer Arbeit, dass wir, was das Thema Balance angeht, einen Schritt nach vorne machen wollten. Eben nicht ausschließlich den Hurra-Gedanken im Kopf zu haben, sondern auch den Gedanken, dass es vielleicht auch mal ein Tor sein muss, das zu einem erfolgreichen Ergebnis reicht. Und insofern liegt der Fokus dieses Jahr eigentlich vom ersten Tag an auch auf den defensiven Abläufen und darauf, offensive und defensive ein gutes Verhältnis zu bringen.
Holstein Kiel ist ja aktuell Vierter, ihr seid Vierter, habt 12 Punkte, einen Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz, 13 Punkte hat der VfL Osnabrück. Das Spiel gegen Heidenheim, das Heidenheim-Spiel im Kieler Holstein-Stadion, ist das schon so ein bisschen richtungsweisend, weil die Konkurrenz von hinten, ich meine jetzt zum Beispiel Hannover, Paderborn, Bochum, auch schon wieder gefährlich dicht auffährt, oder?
Naja, es ist generell einfach sehr, sehr eng in der Liga. Das sieht man, wenn man sich anschaut, eben so wie ich es gesagt habe, wir sind mit 12 Punkten eigentlich in Schlagdistanz nach oben. Der erste direkte Abstiegsplatz liegt nur 5 Punkte hinter uns. Es ist ja auch am 7. Spieltag nicht ungewöhnlich, dass es so eng zugeht. Aber es ist eben sehr, sehr ausgeglichen und richtungsweisend ist der 8. Spieltag in meinen Augen noch nicht. Aber ich glaube, dass es schon wichtig sein wird, bis Weihnachten konstant zu punkten, weil dann so über die Weihnachtsfeiertage sicherlich klar sein wird, mit welchen Ambitionen man dann ins neue Jahr geht und insbesondere auch in einen Januar geht, in dem es 6 Punktspiele zu bestreiten gibt. Und insofern sind wir wieder bei dem Thema Konstanz, Dinge durchziehen. Konstant arbeiten heißt dann auch konstant punkten für mich. Und bis Weihnachten wird es sicherlich so sein, dass so ein bisschen klarer wird, was los ist. Ich glaube, der 8. Spieltag ist jetzt noch nicht richtungsweisend in die eine oder andere Richtung, was den Saisonausgang angeht.
Ich freue mich auch auf Heidenheim, weil ich am Samstag Reporter sein werde bei euch im Holstein-Stadion. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir ein Marc-Schnatterer-Trikot besorgen? Ich traue mich nicht zu fragen.
Ja, da habe ich tatsächlich auch andere Sachen vor am Samstag. Das tut mir schrecklich leid. Also da kann ich nicht in die Bresche springen. Aber sonst schreib ihm doch mal. Die sind doch bestimmt sehr freundlich und schicken auch was zu.
Der spielt ja gar nicht mehr so regelmäßig, also zumindest nicht von der ersten bis zur 90. Minute. Heidenheim wäre ja in der vergangenen Saison um ein Haar aufgestiegen. 2 Unentschieden gegen Werder Bremen haben in der Relegation nicht gereicht. Heidenheim hat viele Spieler verloren. Nimm uns doch mal mit in so eine Spielvorbereitung. Vor wem oder vor welchen Spielern warnst du deine Mannschaft am ehesten?
Ja, es gibt bei uns ja 2 Teile dann auch in der Analyse. Die eine mannschaftliche Analyse, wo es wirklich darum geht, Muster zu besprechen, die ein Gegner auf den Platz bringt, wie sieht das mannschaftliche Anlaufverhalten aus, wie sieht der mannschaftliche Spielaufbau aus. Das ist dann mein Job. Darüber hinaus gibt es dann eben auch individuelle Analysen, die Patrick Kohlmann mit den Spielern hauptsächlich vornimmt, wo es dann eben darum geht, ja, unsere Außenverteidiger auf die Flügelspieler des Gegners genau vorzubereiten. Welche Bewegungen sind da typisch? Welche Laufwege sind typisch? Was sind Merkmale, auf die man sich einstellen kann? Das heißt, dass ich jetzt so ganz explizit einzelne Spieler hervorhebe, vor denen ich warne, das passiert sehr, sehr selten. Es geht eher um die mannschaftlichen Themen und alles, was dann eben individuell ist, das macht Kohle mit den Jungs. Da geht es dann schon mal mehr ins Detail, aber das sind eben ja dann auch in der Regel keine Warnungen im Sinne von da müssen wir jetzt aufpassen oder müssen wir Angst vor haben, sondern immer in Lösungen gedacht, sprich das und das macht er häufig und so kannst du es auch gut verteidigen oder so und so kannst du eben auch an dem Außenverteidiger vorbeikommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dein Heidenheimer Kollege Frank Schmidt seine Spiele aber vor einem Mann warnen wird, der bei euch spielt und zwar seit Jahren sehr gut spielt, Yesung Lee. Ich habe jetzt gehört, dass der große Probleme hat mit der südkoreanischen Nationalmannschaft in Wien feststeckt, Isolation. Weißt du da mehr? Kommt der rechtzeitig zurück? Wie ist der Kontakt zu ihm gerade?
Also mein Stand jetzt gerade, allerdings bin ich jetzt auch vom Trainingsplatz gekommen, habe kurz was gegessen, hatte 2 Spielergespräche, ist der, dass der Lee nicht von den Quarantänemaßnahmen oder von Infektionen betroffen ist und am Donnerstag wieder bei uns auf dem Trainingsplatz steht. Aber wie gesagt, das ist der Stand von vor dem Training. Es ist kein Geheimnis, dass dort bei der südkoreanischen Nationalmannschaft positive Corona-Tests aufgetreten sind. Unseres Wissens nach oder meines Wissens nach zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es aber so, dass Lee davon nicht betroffen ist und am Donnerstag wieder bei uns auf dem Trainingsplatz steht.
Wir haben über große Fußballer gesprochen, über Lee, über Marc Schnatterer. Weitere erfolgreiche große Fußballer werden demnächst in das Kieler Holstein-Stadion kommen. Die Bayern sind zugelost worden in der 2. DFB-Pokalrunde. Ich glaube, die Holstein-Kiel-Fans sprechen von einem Traumlos. Ich kann mir vorstellen, bei dir, bei allem sportlichen Ehrgeiz, eher ein Albtraumlos, oder?
Naja, albtraumlos würde ich nicht sagen. Es ist natürlich ein gewisser Reiz, gegen die aktuell beste Vereinsmannschaft der Welt spielen zu können in einem Pflichtspiel. Das ist eine sportliche Herausforderung, die grundsätzlich Spaß bringt. Aber klar, es ist auch so, dass man immer eine Runde weiterkommen möchte, dass man im DFB-Pokal die Chance hat, auch als Mannschaft vielleicht eine Geschichte zu schreiben, mit wenigen Spielen eben außergewöhnliche Spiele erleben kann und dass man sich dann in der zweiten Runde vielleicht eher auch ein Los wünscht, in dem die Wahrscheinlichkeit weiterzukommen, etwas größer ist als gegen die beste Mannschaft der Welt. Nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. Das Los ist nun mal so gefallen. Wir werden unser Bestes geben. Vielleicht ist ja das eine Spiel, nämlich das dann im Januar stattfindet, das, in dem die Bayern vielleicht mal neben ihren Schuhen stehen, in dem wir vielleicht einen guten Spielverlauf erwischen, eine Topleistung erwischen und man vielleicht auch mal so eine Mannschaft vor Probleme stellen kann. Wir werden es in jedem Fall versuchen. Und ja, schade ist es, oder da müssen wir mal abwarten, ob sich im Januar die Situation geändert hat. Aber wenn das Spiel jetzt noch vor Zuschauern stattfinden könnte, dann glaube ich, wäre das auch eher von Vorteil für uns. Aber da müssen wir abwarten, wie die Situation sich dann bis dahin entwickelt.
Die Bayern zeigen ja eigentlich menschliche Züge, weil denen geht es ja wahrscheinlich auch nicht anders als vielen auch in Norddeutschland. Sie haben Angst, dass der zweite Anzug vor Weihnachten nicht sitzt. Deswegen haben sie gesagt, sie verlegen oder beziehungsweise beantragen die Verlegung des DFB-Pokalspiels in den Januar. Dem wurde jetzt stattgegeben, das Spiel ist verlegt worden. Ist das auch so ein bisschen für euch Ehre oder Wertschätzung, weil die Bayern möglicherweise wissen, okay, so ein halbgarer Auftritt, der reicht gegen Kiel nicht?
Ja, ich glaube weniger, dass das der Hintergrund der Spielverlegung jetzt ist, sondern dass es vielmehr auch darum geht, in einem sehr, sehr eng getakteten Terminkalender für beide Mannschaften im Übrigen auch Freiräume zu finden, in denen man sich als Spieler oder auch als sportlicher Verantwortlicher eben halt auch regenerieren kann und eben halt auch vom Kopf mal bei den Dingen sein kann, die sonst noch wichtig sind neben Fußball. Und da ist natürlich die Weihnachtszeit dann für all diejenigen, vor allem die Familie haben, natürlich ganz entscheidend. Und darüber hinaus ist es eben so, wenn du am 23.12. ein Abendspiel hast, dann sind die Spieler vom FC Bayern erst am Heiligabend um 16, 17 Uhr unter Umständen in München. Und das trifft natürlich auch viele unserer Spieler auch zu, die nicht aus Kiel kommen, die dann eben sich auf den Weg machen nach Köln, Süddeutschland, nach Erfurt, Zwickau oder wie auch immer. Und das ist ja eher der Hintergrund des Ganzen. Ob das nun damit zu tun hat, dass der zweite Anzug der Bayern gegen uns gespielt hätte vor Weihnachten, das ist ja hypothetisch. Ich gehe davon aus, dass die so oder so mit der besten Elf gegen uns gespielt hätten, weil sie eben natürlich diesen Wettbewerb auch sehr ernst nehmen, so wie wir auch.
Fakt ist aber, dass ihr darauf verzichtet habt, das Stadion zu tauschen oder beziehungsweise das einzureichen. Warum spielt ihr lieber im Holstein-Stadion? Zum Beispiel Düren hat ja damals gesagt, also in der ersten Runde gegen die Bayern, wir spielen lieber in der Allianz Arena.
Ja, nun, du hast es oder einer von euch hat es ja gerade eben albtraumlos genannt. Ich glaube, wenn du dann noch auswärts dran musst, wie gesagt, dann glaube ich, ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Und insofern natürlich ist es ein Heimspiel. Wir können das in unserem Stadion, so wie jedes andere Ligaspiel ja auch, ohne Probleme unter den jetzigen Gesichtspunkten und zu ergreifenden Maßnahmen ausrichten. Das ist sicherlich ein Unterschied zu Düren. Und insofern, ja, es ist klar, wir haben ein Heimspiel und sicherlich nicht von Nachteil, im eigenen Stadion spielen zu können.
Du hast diese besondere Situation schon angesprochen. Natürlich reden wir da über die Corona-Situation. Es ist ja so, jede Woche werdet ihr 52 Stunden vor Anpfiff des jeweiligen Spiels getestet. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese Dauerschleife. Wo und wie finden diese Corona-Tests statt?
Ja, also die finden hier bei uns auf dem Vereinsgelände statt. Unser Mannschaftsarzt Dr. Henningsen ist dafür verantwortlich, die durchzuführen mit weiterem medizinischem Personal. Und das ist dann im Endeffekt so, wie das jeder kennt oder wahrscheinlich die meisten kennen vom Arzt. Ist eigentlich wie ein Abstrich, der aus dem Mund entnommen wird und dann eben halt auch nochmal im Nachgang durch die Nase. Und das ist ein Akt von 10, 15 Sekunden über den Daumen gepeilt und hast du dann ganz normal deinen Termin zugewiesen. 8.34 Uhr ist Ole Werner dran, der kriegt dann seinen Abstrich und 8.35 Uhr ist dann Patrick Kohlmann dran, kriegt seinen Abstrich und darüber hinaus werden dann hin und wieder halt noch Schnelltests gemacht zur Sicherheit und so ist das. Ne? Also das ist irgendwo im Endeffekt schon relativ klar und mittlerweile auch gewöhnlich in unserem Wochenalltag integriert.
Und diese Tests werden dann ja in einem Labor ausgewertet. Das dauert eine Weile. Wie ist es dann in der Zwischenzeit für dich als Trainer? Du weißt ja nicht, gibt es möglicherweise einen meiner Spieler, den es erwischt hat, der Corona-positiv ist? Erwischt man dich dann so auf dem Stuhl hin und her rutschen oder mit einem nervösen Augenzucken? Oder wie überbrückst du diese Zeit?
Ja, also das passiert nicht, dass ich da nervös werde. Wir haben ja, wie gesagt, gerade auch nach den Tagen, an denen wir unterwegs sind, auch Schnelltests, die dann eben sofort oder nach 10 Minuten uns ein Ergebnis geben, die wir nutzen. Und ansonsten ist es eben so, dass wir hoffen, dass dieses engmaschige Testverfahren, das eben ja nicht nur einmal die Woche, sondern an mehreren Zeitpunkten in der Woche stattfindet, dann eben die Wahrscheinlichkeit so verringert, dass jemand bei uns positiv ist, dass wir möglichst weitestgehend zumindest davon verschont bleiben. Und trotzdem ist auch klar, dass es nicht nur durch die Tests geht, sondern vor allem auch nur dann einigermaßen funktionieren kann, wenn sich jeder an die Regeln außerhalb des Geländes hält, nämlich auch da seine Kontakte zu begrenzen. Bislang habe ich das Gefühl, dass unsere Spieler damit sehr verantwortungsvoll umgehen und dennoch, das haben wir bei Thomas Dehne ja gesehen, kann es trotzdem eben mal sein, dass es jemand mal erwischt, ohne dass man genau weiß, woher das dann tatsächlich kommt. Also wir werden uns auch einstellen müssen, dass immer mal so eine Situation eintreten kann. Wichtig ist nur, dass wir alles dafür tun, um so eine Situation möglichst zu vermeiden. Ganz ausschließen, glaube ich, kann man es nicht. Das zeigt die aktuelle Situation, aber wir müssen uns bestmöglich verhalten und ich habe den Eindruck, dass wir das hier aktuell tun.
Du hast ja möglicherweise auch die Situation rund um die deutsche Nationalmannschaft oder rund um deren letzten Gegner Ukraine beobachtet. Da gab es jetzt nochmal 3 positive Fälle. 2 Spieler haben am Sonnabend in Leipzig gegen Deutschland auf dem Platz gestanden. Da war ja eine Menge los am vergangenen Wochenende. Darüber haben Fabian und ich uns auch schon in diesem Podcast unterhalten, bevor wir dich angerufen haben. Wie verfolgst du das Nations League-Spiele? Ist das sinnvoll vor dem Hintergrund, dass ja gerade die Welt da draußen noch ein bisschen anders ist als sonst? Oder sagst du, kann man sich eigentlich auch sparen?
Naja, man muss einfach wissen, dass da natürlich ganz viele Interessen eine Rolle spielen. Es ist im Endeffekt so wie in allen anderen Branchen auch, im Fußball, dass natürlich auch der Fußball versucht, möglichst seinen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, um am Leben zu bleiben, um eben möglichst mit wenig Verlusten aus dieser Krise herauszukommen. Und ob das nun sinnvoll ist in jedem Fall oder ob das eben nicht dazu steht, ist im Endeffekt zweitrangig, weil ich das auch die gesamte Interessenlage ja gar nicht den Überblick darüber habe. Also am Ende des Tages muss es so sein, dass es Sachverständige aus dem gesundheitlichen Bereich gibt, die immer wieder in solchen Fällen die Entscheidung treffen müssen. Besteht jetzt hier ein weiteres Infektionsrisiko oder nicht? Und das ist so, dass wir uns darauf verlassen müssen, dass diese Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Alles andere, das geht, glaube ich, nicht nur dem Fußball so, sondern das ist in vielen Branchen aktuell so. Ja, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Wo machen Einschränkungen Sinn? Wo macht es Sinn, Dinge zu lockern? Das ist doch etwas, wo man jetzt als Autonormalbürger den Überblick nicht vollständig haben kann. Und so geht mir das jetzt auch, wenn ihr mich nach der Entscheidung fragt, ob Länderspiele stattfinden müssen. Ich kann es im Endeffekt nicht abschließend beurteilen, verlasse mich darauf, dass es eben Leute gibt, die sich in der Thematik Corona und Fußball so im Detail auskennen, dass die eben dann die richtigen Entscheidungen treffen.
Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst und davon jetzt nochmal losgelöst, wenn du diese Corona-Situation betrachtest, ich meine, das war ungefähr vor einem Jahr, da sind Auge und ich, also Michael und ich, nach Kiel gekommen und haben dich dann in eurem Holstein-Kiel-Bauwagen besucht. Wir saßen da alle nebeneinander, haben dann noch ein Foto gemacht fürs Internet und eben diesen Podcast aufgezeichnet. Das ist momentan so, so weit weg, dass man sich in so einem kleinen Bauwagen treffen könnte, dass man sich überhaupt näher kommt als maximal 1,5 Meter, 2 Meter Abstand. Wie gesagt, Professionalität, Souveränität wird von dir, wird natürlich auch von uns erwartet. Aber wenn du jetzt mal nach Hause kommst, denkst du schon auch manchmal, was ist hier eigentlich los?
Ja, das denke ich häufig. Nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern natürlich auf alles, was auch um einen herum passiert oder was eben halt auch Freundes- und Familienkreis auf der Arbeit direkt betrifft. Ja, natürlich. Also ich glaube, so wie es den meisten Leuten geht, so geht es mir natürlich als Person auch, dass eine gewisse Verunsicherung da ist, weil man nicht so richtig weiß, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Man kann selber nicht einschätzen, was jetzt Maßnahmen sind, die richtig sind, die vielleicht eher übertrieben sind oder untertrieben sind. Also man hat einfach ein sehr geringes Wissen über etwas, was das Leben sehr direkt und unmittelbar beeinflusst. Und das sorgt natürlich für eine Verunsicherung. Und ja, es gibt da so zwei, für mich so zwei unterschiedliche oder unterschiedliche Gesichtspunkte, die mir da immer wieder klar werden. Auf der einen Seite ist es teilweise erschreckend, aber wahrscheinlich auch auf eine andere Art und Weise wird es ohne gar nicht gehen, dass man sich an gewisse Dinge einfach schon so gewöhnt hat. Ja, also wenn du Fernsehen guckst, dann fällt mir teilweise auf, beim alten Film, wie eng die Leute da zusammenstehen. Ja, weil man sich schon so dran gewöhnt hat, dass alle und überall Abstand halten. Das ist das eine. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass man manchmal einem einfach bewusst wird, auf was man alles verzichten muss. Ja, also wenn du da dir Gedanken machst, was du dem einen oder anderen zum Geburtstag schenkst. Und normalerweise war das immer irgendwie eine Aktivität. Man ist irgendwo zusammen hingefahren auf ein Konzert oder man hat irgendwo mal einen Abend zusammen, waren wir mal unterwegs, waren wir mal was essen. Diese Dinge fallen weg und auf einmal stellst du fest, du weißt ja auch nicht mehr, was du den Leuten zum Geburtstag schenken sollst. Also diese ganz alltäglichen Situationen hat.
Und jetzt kommt Weihnachten, jetzt kommt Weihnachten, da wird es noch viel komplizierter.
Ja, da wird es schwierig. Ja, stimmt. Nur Küchengeräte.
Wir möchten mit dir zum Abschluss nochmal kurz in die Zukunft gucken und damit jetzt gar nicht so in die Corona-Zukunft, sondern in die sportliche Zukunft. Wer landet zuerst in der Bundesliga? Yesung Lee oder Ole Werner?
Ach, ja.
Oder Youssoufa Moukoko.
Am besten, alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig in der Liga.
Okay, dann hätte Fabian vielleicht doch recht, ne, mit seiner Prognose zwischen 1 und 5. Aber der müsste, ja gut, du weißt ja selber, wie man aufsteigt und wie man nicht aufsteigt.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Zum Abschluss wollen wir dich nochmal ganz kurz fragen. Wir haben auch noch unsere Playlist bei Spotify, auf die packen wir regelmäßig Musik, die passt. Im letzten Jahr, als wir bei dir gewesen sind, hast du uns erzählt, dass deine Spotify-Playlist dir Eros Ramazzotti und Tina Turner vorgeschlagen hat. Läuft das immer noch bei dir im Auto oder bist du mittlerweile umgeschwenkt?
Nee, läuft hin und wieder schon nochmal, aber es ist weniger geworden. Der Algorithmus hat mich da jetzt in andere Richtungen empfohlen und ja. Also mag ich immer noch gerne, aber läuft jetzt weniger.
Aber du darfst dir einen Song für unsere Spotify-Playlist aussuchen.
Kommt der von den Denketrans? Die sind schon drauf.
Die Denketrans sind schon drauf.
Ja.
Jetzt überlege ich mal, was ich die letzten Tage so gehört habe, was ich mal interessant.
Du hast freie Auswahl. Es gibt keine Begrenzung.
Und die läuft dann bei Spotify, kann ich raufklicken und mir anhören, oder?
Ja,
genau, du musst sie abonnieren. Die Liste heißt Anstoß, so wie unser Podcast. Mhm. Und da packen wir jede Woche Songs rauf.
Was nehme ich denn da? Wolfgang Petri, ganz oder gar nicht.
Oha, das macht die Liste nicht besser. Aber der ist
für euch. Bevor jetzt wieder ein falscher Eingriff steht, läuft nicht bei mir im Auto aktuell, aber das ist, glaube ich, was für euch ganz gut passt.
Ist völlig klar. Und am Schluss noch eine Frage, und zwar habe ich heute gelesen, als ich hier an der Alster längs gelaufen bin, Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele, das sagt Picasso, ist eine Werbung für eine Kunstausstellung gewesen. Was wischt in deinem Alltag den Staub von der Seele? Womit kannst du abschalten, womit kannst du runterkommen?
Wolfgang Petri.
Also tatsächlich ist Wolfgang Petri ist es nicht. Das wäre eher was für so ein Geschenk gewesen vor vergangener Zeit, irgendwie mal so ein Konzert oder sonst was. Abschalten für mich ist eigentlich zu Hause sein, mit der Freundin sein, Zeit für Freundin und Familie haben, da kann ich am besten abschalten. Was mir aber trotzdem immer am meisten eigentlich auch hilft, ist, wenn man auf der Arbeit ein gutes Miteinander hat, das bringt mir eigentlich immer am meisten Spaß und dann bin ich auch abends, wenn ich von der Anlage fahre, ausgeglichen, fühle mich gut und Spaß bei der Arbeit und eben immer mal wieder auch Zeit für Freunde und Familie.
Gutes Miteinander hatten wir hier auch, finde ich, in den Minuten, die jetzt gerade ablaufen. Das war sehr angenehm, mit dir zu plaudern. Vielen Dank, Ole Werner. Schön, dass du unser Gast gewesen bist.
Viel Erfolg und bis bald.
Danke, tschüss.
Tschüss. Jetzt sind wir schon thematisch bei der Spotify-Playlist. Wollen wir die mal eben mit unseren Songs noch bestücken? Ich habe ja schon einen draufgepackt, Xavier Rudd, bevor wir dann zu unserer Lieblingsrubrik Der eine überrascht den anderen kommen.
Sehr, sehr gerne.
Was packst du rauf?
Ich packe rauf, ich habe mir das vorhin überlegt, mir ist das jetzt aber gerade entfallen. Und zwar wollte ich raufpacken, ich hatte mir vorhin extra noch Gedanken gemacht, aber
Sonst kann ich noch einen zweiten Song
draufpacken. Pack mal einen zweiten drauf. Ich hatte mir vorhin extra noch Gedanken gemacht. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar wünsche ich mir wirklich ein geiler Song, habe ich wieder für mich entdeckt. Kennst du so Songs, die du häufiger mal gehört hast und dann hörst du die Jahre nicht und dann hörst du sie wieder und denkst, ach, was für ein geiler Song.
Klar.
Von den Dire Straits, Romeo und Juliet. Kennst du den?
Ja, kenne ich. packen wir rauf.
Packen wir rauf, ja, genau.
Und ich pack noch rauf, von Selig ist es wichtig, weil den Song habe ich nach dieser Reise ins Fußball-Absurdestan nach Leipzig gehört, als ich wieder da war. Ich bin mit dem Auto von Leipzig nach Hamburg zurückgefahren, hatte eine Vollsperrung auf der A2 hinter mir und tauchte dann so am Sonntagabend zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr vor dem Elbtunnel auf. Und da ist es dann ja so, dass die Lichter dich anstrahlen. Und das ist für mich immer das Gefühl, der Hamburger Hafen wirft dann seine Lichter voraus, also nicht seine Schatten, sondern seine Lichter. Ja, gleich habe ich es geschafft. Gleich ist auch diese Autofahrt beendet, gleich bin ich zu Hause. Und in dem Moment lief im Radio Ist es wichtig von Selig und deswegen packe ich diesen Song auf die Spotify-Playlist. Und jetzt kommt's!
Und jetzt kommt die preisgekrönte Rubrik. Jaha!
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Fabian, was hast du ausgeheckt? Was hast du dir für mich einfallen lassen?
Ich habe mir schon gedacht, dass das Interview mit Ole Werner wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Wir haben ja, glaube ich, gesagt 15 Minuten. Ich glaube, es sind sogar knapp 20 Minuten geworden. Aber Michael, du weißt ja, diese Weihnachtszeit wird möglicherweise eine tristere als sonst. Und in diesem Jahr gibt es nicht die großen Weihnachtsmärkte mit Zuckerwatte. Es gibt möglicherweise nicht so viele Lichter in den Innenstädten. Und ich habe mir überlegt, wenn einer der Erste sein möchte, der dir eine schöne Weihnachtszeit zelebriert, lass mich mal kurz in die rechte Tasche greifen. Ich habe dir
ein Weihnachtsmann.
Ich habe dir den ersten Weihnachtsmann der Saison
ist der von 2019. Nee, den habe ich. Du hast mir schon mal den Lindhasen geschenkt. Jetzt schenkst du mir einen Lindweihnachtsmann. Den hast du die ganze Zeit in der Tasche gehabt, ne?
Ist schön warm.
Das merkt man.
Aber
der ist weich. Der ist weich wie die Leiste eines Hochleistungssportlers, der vielleicht zu viele Marathonkilometer in den Knochen hat. Aber vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz tolle Überraschung. Das also niedlich.
Diese Rubrik sagt ja auch, dass man dem anderen etwas zelebrieren soll, womit er nicht rechnet. Hast du damit gerechnet?
Nein.
Siehst du?
Nein. Hast du damit gerechnet, dass ich dich mit einem Quiz überraschen würde?
Ja.
Okay, hier kommt das Quiz. Heute Abend, ich weiß ja nicht, vielleicht hört ihr auch die Folge erst am Mittwoch oder Donnerstag.
Dann gestern oder sagen, vorgestern
gestern
Abend.
Oder vorgestern Abend hat ja Deutschland gegen Spanien gespielt oder Spanien gegen Deutschland in Sevilla. Die Spanier sind ja auch gerade im Umbruch. Früher war es so, dass da ganz, ganz viele Stars von Real Madrid und dem FC Barcelona das Gerüst der Mannschaft gebildet haben. Jetzt kommen die Spieler aus Villarreal oder von Real Sociedad San Sebastian. Aber ein alter Haudegen ist nach wie vor dabei, Sergio Ramos, der Innenverteidiger von Real Madrid, der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, hat ja am vergangenen Wochenende sein 177. Länderspiel für die Furio Roja gemacht, ist damit nicht nur Spaniens Rekordnationalspieler, sondern auch der europäische Rekordnationalspieler. Frage an dich, wen hat Sergio Ramos mit seinem 177. Einsatz international abgelöst? Oh.
Abgelöst.
Okay, die Antwort ist Gigi Buffon. Die italienische Torhüterlegende hat nämlich 176 Mal für Italien gespielt.
Okay.
Jetzt kommt so eine Schätzfrage. Es gibt in der Welt noch einen, der hat mehr Länderspiele als Ramos. Den könnt ihr auch noch kriegen. Die Rede ist von Ahmed Hassan, ehemaliger ägyptischer Nationalspieler. Ramos steht bei 177. Was glaubst du, wie viele Länderspiele hat Ahmed Hassan für Ägypten gemacht?
182.
184. Ah. Gar nicht so schlecht. Sergio Ramos, über den die Welt, die Zeitung Die Welt übrigens geschrieben hat, Ramos, Fußball ist wie Kino ab 18, also ein Brutalo in Fußballschuhen, der die Ellenbogen gerne ausfährt, der auch mal mit versteckten Fouls spielt, der aber nebenbei auch noch ein ganz guter Torjäger ist. Er hat 501 Spiele in Spanien bestritten. Wie viele Tore hat er geschossen? Als Abwehrspieler in 501 Spielen in der La Liga.
64.
74. Gar nicht schlecht. Sergio Ramos ist ja ein Stierkampf-Fan. Er wäre ja auch gerne Stierkämpfer geworden als kleiner Junge. Und das lässt sich ja auch an seiner Art, wie er Fußball spielt, ablesen. Ich habe gerade Die Welt zitiert. Ramos Fußball ist wie Kino ab 18. Wie viele rote Karten hat er bei Real Madrid gesehen in seiner Karriere? Kleine Info, er spielt seit 2005 für Real.
2005, das sind 15 Jahre. Das heißt, er hat in 15 Jahren... Er hat in 15 Jahren, ich tippe auf knapp 20 rote Karten. Er hat 19 rote Karten.
Das ist falsch. Er hat 26 rote Karten gesehen. Das sind ganz schön viele. Er ist eine Reallegende seit 2005 bei den Königlichen. Wo hat er vorher gespielt?
Ramos.
Er war nicht bei Holstein Kiel, auch nicht bei Arminia Bielefeld und auch nicht bei Rot-Weiß Erfurt. Fällt mir gerade ein, weil der Name Erfurt eben fiel bei Ole Werner. Wo hat Ramos vorher gespielt? Wo begann seine Profi-Laufbahn? Nein, beim FC Sevilla. Er kommt aus der Stadt, in der heute Abend das Länderspiel stattfindet. Und noch eine letzte Frage, die wirst du möglicherweise beantworten können. Was trägt Sergio Ramos auf seiner Haut? Ein Brusttattoo, Tattoos oder Maulbeerseide?
Tattoos.
Stimmt.
Ja.
Viele. Sehr, sehr viele. Da ist eigentlich gar kein Platz mehr für weitere Tattoos.
Bei Sergio Ramos habe ich immer Haarneid. Der hat so viele, ich finde das so cool, wenn Männer in dem Alter noch so dichtes Haar haben, dass sie alles tragen können. Kurz, lang, seitenkurz.
Der hat auch Barthaar, Gesichtshaar. Alles,
ja. Das habe ich auch. Barthaar habe ich auch.
Ja, aber der hat so ein Rauschebart.
Ich bin der Barthaar-Illich der Podcast-Szene.
Also der kann als Weihnachtsmann gehen. Den könnte man als Weihnachtsmann mieten. Rent a Santa Claus, Rent a Ramos. Vielleicht wäre das so eine Geschäftsidee für ihn in der kurzen Winterpause, die es ja Corona-bedingt auch in Spanien in dieser Saison nur geben wird. Ich habe nichts mehr, aber du hast noch was. Du guckst mich so an, als
wäre... Nee. Ich habe auch nichts mehr. Ich freue mich nach wie vor, wir freuen uns nach wie vor auf euer Feedback. Bewertet uns sehr, sehr gerne über Anstoß, überall, wo man Podcasts abonnieren kann und wo man Podcasts auch bewerten kann. Gerne auch mit einem kleinen Text bei Apple Podcasts.
Mit einem Emoji. Daumen hoch, Daumen runter, ausgestreckte Zunge,
folgt der
Emoji
Playlist.
Mit Sonnenbrille, tanzende Beine, vielleicht auch einfach so ein Teufel oder vielleicht auch, es gibt auch diesen Haufen Scheiße als Emoji.
Könnt ihr
gerne auch, also das liegt dann an euch, ne?
Und wir lassen langsam aus der Regie noch einen Song hier im Hintergrund einspielen. Das ist ganz oder gar nicht.
Das ist der Ole Werner Song, ne?
Petri.
Ja, okay. Der hat unsere ganze Playlist zerstört mit diesem Song. Aber wir packen alle Songs drauf. Also, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt uns erhalten und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Anstoß, der Fußball-Podcast.
Und natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen auf Instagram und das ist Anstoß-Podcast. Hast du gerade gesagt, ne?
Nö, aber die Information hat noch gefehlt.
Wir wünschen euch alles Gute.
Frohe Weihnachten sagen wir noch nicht, aber dann irgendwann auch. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.